Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Clubkultur-Podcast-Ausgabe mit Crazy Sonic. Ja, heute muss ich ein schnelles Intro machen. Ich habe ein ganz langes Gespräch heute nämlich mit DJ Pandora und ihr werdet sicherlich sehr interessiert zuhören, denn sie wandert vorübergehend nach Afrika aus und ich finde das ja immer sehr interessant. Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten auf dieser Welt, jetzt auch noch, dass ein Skandal erschüttert die Hard-Techno-Szene. Das Ganze begann mit einem Instagram-Account namens Brad No Limit, der angibt, ein ehemaliger Mitarbeiter der Pariser Booking-Agentur Steer Management zu sein, eine der größten Agenturen für Hard-Techno-Acts. Und über diesen Account wurden Screenshots, Textnachrichten und Anschuldigungen veröffentlicht, die angeblich von ehemaligen Partnern, Fans oder Insiderquellen stammen. Diese Posts wurden in den letzten Wochen bis in den fünf- und sechsstelligen Bereich geteilt und viral weiterverbreitet. Ja, und in der Szene heißen sie dann schon die Steer-Files oder Techno-Files, in Anspielung auf große Missbrauch-Leaks aus der Popkultur. Die Agentur ist da ein bisschen im Fokus. Steer Management ist eine sehr bekannte Booking- und Künstleragentur mit Sitz in Paris, die historisch viele Hard-Techno-Acts vertreten hat. Und nach dem Leak veröffentlichte die Agentur auch zwei Statements. Zunächst betonte sie, sie nehme die Vorwürfe ernst und wolle es intern prüfen. Und dann kündigte Steer an, die Zusammenarbeit mit den betroffenen DJs vorläufig auszusetzen und sich von den Namen auf der Webseite zu trennen. Ja, und in der Folge sind auch mehrere Künstler nicht mehr im aktuellen Roster und wurden öffentlich entfernt. Was wurde denn eigentlich gesagt und wer wurde genannt? Shlomo, er wurde als einer der zentralen Namen im Leak präsentiert mit Vorwürfen von Grooming, unangemessenen Annäherungen und sexuellen Übergriffen. Er hat alle Vorwürfe entschieden zurückgewiesen, sie als Diffamierung und Kampagne sozialer Medien bezeichnet und angekündigt, rechtlich gegen Anschuldigungen vorzugehen. Allerdings sind die Nennungen sehr, sehr häufig. Dann gibt es auch noch weitere Acts wie Carve. Er hat dann auch öffentlich zugegeben, dass er intime Nachrichten und Bilder versendet habe, aber keine nicht konsensuellen oder strafbaren Handlungen begangen habe. Und hat dann auch einen Rückzug angekündigt. Dann gab es auch noch den DJ Buzzwell aus Frankreich, der keine Stellungnahme abgegeben hat, oder auch den DJ Audimel. Und dann natürlich auch noch einige andere, zum Beispiel Phantasm oder auch Chris Cordas. Naja, die Reaktionen aus der Szene ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Veranstaltungen wie Verknippt, World Club Dome, Open Beats, Airbeat One und so weiter haben die betroffenen DJs aus Lineups gestrichen oder Auftritte abgesagt. Oft mit dem Verweis, sie wollen die Sicherheit ihrer Community gewährleisten. Auch haben andere Künstler im öffentlichen Diskurs reagiert, vor allem Amelie Lenz, eine der profiliertesten DJs im elektronischen Bereich. Sie hat sich öffentlich zu Wort gemeldet und den Leak und die Debatte genutzt, um auf strukturelle Probleme in der Szene hinzuweisen. Unter anderem sagt sie, der Tanzboden ist unser Zuhause, der Backstage unser Arbeitsplatz, aber beides fühlt sich nicht immer sicher an. Sie forderte Verantwortung und einen Kulturwandel. Ja, und dann wurde auch eine Online-Initiative bzw. ein Support-Netzwerk namens MeToo-DJs @MeToo-DJs ins Leben gerufen, das Betroffenen psychosoziale und rechtliche Unterstützung anbieten möchte. Naja, warum ist die Debatte so groß? Es gibt derzeit keine bestätigten strafrechtlichen Verurteilungen. Die Vorwürfe stehen überwiegend im Raum der Social-Media-Berichterstattung und der kollektiven Szene-Diskussion. Die Agenturen und Veranstalter handelten aber präventiv und haben sozusagen auch aufgrund mangelnder Awareness-Konzepte, die es im Vorfeld eben gegeben hat, hier reagiert. Ja, es war kein einmaliger Skandal, sondern eine plötzliche virale Öffentlichkeit von Anschuldigungen, die mehrere namhafte Hard-Techno-Acts betraf. Hard-Techno hat ja in den letzten Jahren, was den Zulauf betroffen hat, natürlich eine immense Größe erreicht. Und die betroffenen Artists haben eben sehr unterschiedliche Reaktionen gezeigt. Von Leugnung und juristischen Schritten bis zu eingeräumter Verantwortung im persönlichen Bereich. Gut, es wird nun Line-Up-Anpassungen geben und die Diskussion über Sicherheit und Machtstrukturen im elektronischen Nachtleben wird weitergehen. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Wir haben ja schon öfter darüber berichtet, Awareness-Konzepte gibt es natürlich für die Besucher. Das betrifft natürlich jetzt aber in erster Linie auch die Szene hinter der Bühne. Denn wenn irgendwelche DJs natürlich Verfehlungen machen, dann fällt das nicht ganz unter das Awareness-Konzept. Wir bleiben auf jeden Fall an der Sache dran. Österreich hat es auch am Rand getroffen. Einige Groß-Events wie Void haben auch schon DJs da aus diesem Bereich gebucht. Als man sie damit konfrontiert hat, haben sie wie üblich mit seelischer Kälte reagiert. Aber so sind sie eben, die Jungs. Die wollen eben nur eines, nämlich erfolgreich sein. Und das sind sie ja zumindest ökonomisch. Ökonomisch erfolgreich ist auch mein heutiger Gast, Katja, aka DJ Pandora, auch Sendungsmacherin hier auf Radio Superfly. Sie ist schon seit sehr langer Zeit, über 20 Jahre, fast schon 30 Jahre, in der Drum and Bass Szene nicht mehr wegzudenken. Künstlerin, DJ, Produzentin und mit Switch sicher eine der erfolgreichsten Veranstalterinnen. Zuletzt ist sie seit circa 10 Jahren schon im Flex. Und heute erzählt sie mir viele interessante Dinge über ihr Leben als Veranstalterin und über ihre zukünftigen Pläne. Ja, es hat immer geheißen, ich mache zu wenig Podcasts über Drum and Bass. Das ändern wir heute und zwar ganz radikal. Bei mir sitzt nämlich Katja, aka DJ Pandora. Hi.
Hi, servus.
Freut mich, dass du hergekommen bist. Wir sind ja eigentlich auch Kollegen hier, ein bisschen irgendwie so im Kosmos der Freiwilligkeit. Du machst ja schon seit einiger Zeit auch bei uns eine Spezialsendung, Drum and Bass.
Genau, ja.
Und was viele ja nicht wissen, wir haben auch irgendwann einmal vor ganz langer Zeit, ich glaube es ist jetzt so circa 28 Jahre her, auch mal so eine Art Party gemeinsam gemacht im Flex.
Ja, nicht nur das tatsächlich, ja, da gab es einige Kollaborationen. Ja, wie sollen das auch Aktive heute noch wissen? Ich weiß, 90er, glaube ich.
Das war natürlich ja, so die 90er, ja. Und NDC, glaube ich, hieß der Mann.
Ja.
Den wir da hergeholt haben. Und und du hast dann eigentlich begonnen mit diesem NDC, wenn ich mich das so richtig erinnere, so erstmals ins Veranstalten reinzuschnuppern. Ich bin ja dann relativ zügig aus Drum and Bass eigentlich wieder ausgestiegen. Ich habe ganz ein bisschen da mit reingeschnuppert. Aber ja.
Ja, ich kann mich erinnern, ja, auch an deine Sets. Nein, das war tatsächlich nicht das erste Mal. Das war vielleicht das erste Mal auf richtig großer Bühne. Aber man fängt ja oft kleiner an. Ne? Also da waren ein paar kleine Sachen. Mit dem Homeboy 3 habe ich in der Arena kleine Sachen gemacht.
Genau.
Wir hatten tatsächlich auch in der Meierei das Vergnügen, if you
auch,
remember.
Auch,
ja, genau. Eine Female Pressure Geschichte war das damals.
Stimmt,
ja?
Mit Marc, jetzt.
Genau. Genau. Also,
genau,
ja. Wobei das jetzt nicht zu den kleinen Sachen zählt. Aber
das war
ja,
schon größer.
Genau, das war schon größer.
Das war, ja.
Aber ja, das hat sich da so hin aufgebaut. Aber das ging recht schnell, dass ich irgendwie Bock gehabt habe, da mit zu veranstalten.
Du warst ja damals noch sehr jung, natürlich.
Ja, tatsächlich. Ja.
Und das waren die 90er, das war die Hochzeit, die erste große Hochzeit des Drum and Bass, überhaupt international. Das Flex war da auch immer ein bisschen das Epizentrum. Mhm. Dub Club hat ein bisschen Drum and Bass gemacht. Sub war dann, kamen die legendären Beatits und wie hieß das vom Aziz?
Tri-Fly,
um Gottes Willen. Da war ich auch noch oft. Was hat dich an Jungle Drum and Bass so erwischt, dass du geblieben bist und nicht nach zwei Hypes weitergezogen bist?
Also, die Musik.
Ja, einfache okay, Antwort.
Ja. Nein, so einfach ist es nicht. Es war, ich war vorher im, ich sage jetzt Pauschaltechno, ich weiß, das darf man heute nicht mehr sagen. Irgendwie, da habe ich so das Fortgehen, das Raven gelernt. Mhm. Aber da war es irgendwie immer so für mich, dass mich die Leute waren lustig und lieb, aber die Musik hat mich nicht interessiert. Und bei Jungle war es irgendwie anders, das habe ich noch nie gehört. Das war irgendwie, ich meine, Techno vorher auch nicht, ja. Naja, jein, ja. Jungle war erstens tanzbar, es hatte irgendwie so einen History-Background. Es kam aus diesem London und das hat man irgendwie so mitgekriegt, was sich da irgendwie vermischt. Und es war irgendwie eine totale auch, es war ganz neu, relativ neu damals, aber in Wien auf jeden Fall ganz neu. Und Aufbruchstimmung und. Auch, ich glaube auch irgendwie die Menschen, das Publikum, weil dadurch, dass es irgendwie ganz neu war, es gab irgendwie so keine Regeln, keine Dresscodes, das zieht sich im Übrigen bis heute, das finde ich auch sehr geil.
Das wollte ich gerade sagen, das gibt es eigentlich heute auch nicht. Gibt es da so diesen ersten berühmten Track oder den ersten Moment im Club, wo du dachtest, das ist jetzt meine Musik?
Ja, das ist eigentlich sehr konkret. Das war tatsächlich das erste Mal, wie ich es gehört habe. Das war, es war im Flex, schlag mich dort 95 oder 96, 12 Stunden, 12 DJs, der Space Sand hat das gemacht. Warst du dabei?
Nein, aber ich kann mich an dieses 12 Stunden, 12 DJs-Ding erinnern. Das war tatsächlich noch vor meiner Flex-Zeit. Wirklich schon lange. Es muss 95, 96
sein. Ja, aber vielleicht nicht vor deiner Drum-and-Bass-Zeit. Oder kurz davor vielleicht.
Damals habe ich so angefangen, mir da so viele Drum-and-Bass-Platten zu kaufen. Bei mir waren es halt so Kruder Dorfmeister, die haben ja auch so, eher so diesen, was man heute so allgemein sagt, Mellow gespielt. Ne?
Ja.
Und mittlerweile, die Stile haben wir ja in einem anderen Podcast schon groß besprochen. Werden wir vielleicht aber heute auch noch anreißen. Mhm. Was waren eigentlich damals deine drei wichtigsten Quellen? War das, oder sagen wir die wichtigsten Quellen, war das einerseits der Plattenladen? Es gab ja das berühmte Rafer mit dem Kurti, dem Grantin Kurti. Es gab das Black Market, das auch Drum and Bass hatte, aber ich glaube, der Rafer war so ein bisschen besser für die Drum and Bass. Dann natürlich die Crew, Radio, ja, war damals wahrscheinlich auch erst im Werden. Waren das die Partys, die Mixtapes?
Du hast das Now vergessen, der Now Record Store.
Oh ja, Entschuldigung.
Ja, und damit genau den, der so meine Key-Quelle war. Weil das war immer ganz cool. Der Gerd hatte ja seinen Ranch da unten, also der Space End, Entschuldigung, hatte sein Ranch da unten.
Das gibt es zwei immer noch, oder?
Ja, aber nicht mehr dort unten, logischerweise. Und das war im gleichen Raum, das Ranch und der Now Record Store. Und da, also da habe ich Nachmittage verbracht zwischen Comics-Kramen und Platten-Kramen hin und her. Und dann kommt da wer und dann kommt dort wer und du unterhaltest dich. Tapebacks hat es natürlich auch im Now gegeben. Tapebacks waren schon auch sehr essential Input quasi, wie das woanders aufbereitet wird. Und das alles zu hören, auch mit dieser MC-Culture natürlich.
Gibt es die eigentlich heute auch noch in der Form?
Ja, aber es verändert sich. Es wird tatsächlich gar nicht mehr so akzeptiert. Es ist nicht mehr von allen. Ja. Auch das Publikum will nicht mehr immer MCs. Ich glaube aber in England.
Wie hieß der legendäre Tri-5-MC, der so gut den englischen Slang nachmachen konnte?
Schneck.
Was macht der eigentlich heute?
Da bin ich jetzt überfragt. Aber ich glaube, er konnte es nicht nachmachen. Ich glaube, er hat da irgendwelche... Ah nein, das weiß ich nicht ganz genau. Aber
es klang auf jeden Fall so ein bisschen sehr, sehr Cockney-mäßig immer, was reingerechnet.
Ja,
und dann bist du irgendwann einmal auch richtig erfolgreiche, regelmäßige Veranstalterin geworden. Nicht zu vergessen, die Sachen davor, aber es ist schon lange her. Und wenn ich es richtig recherchiert habe, hast du mit Switch... Was du immer noch magst.
Ja.
Und was fast nächstes Jahr 20 wird, 2007 begonnen.
Psst. Ich habe aufgehört, die Jahreszahlen beim Geburtstag auf den Flyer zu schreiben, weil der Space End hat mal das Wicked ist 17 geschrieben und ich habe mir gedacht, hör auf, das hilft nichts mehr, jetzt fühle ich mich nur mehr alt. Ja, jetzt höre ich auf damit. Deswegen, psst. Aber ja, 2007 und alle können gerne selber rechnen, haben wir mit dem Switch begonnen. Ja, das war der Coda und ich. Gemeinsam tatsächlich.
Und das ist jetzt eigentlich über sehr verschiedene Locations in Wien gewandert, bis es jetzt seit 2016 im Flex ist, wenn ich das richtig recherchiert habe. Das war sozusagen auch quasi die Zeit, wo ich dann aus dem Flex endgültig raus bin. Mhm. Was hat dir diese Wanderphase über Wien als Clubstadt beigebracht?
Ja, das ist schwer zusammenzufassen. Wir sind tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es andere Events gab, die durch so viele Clubs gewandert sind wie wir. Es gibt viele, viele Clubs in Wien, aber Rave verstehen viele davon. auch nicht, dass der Sound wichtig ist, dass die Technik wichtig ist, dass das Equipment auch essentiell ist, dass man einen Tontechniker die ganze Nacht braucht, ja, oder einen Techniker, ja, dass Licht im Gesamtsetting eine große Rolle spielen kann. Also ich meine, es ist natürlich auch irgendwie verständlich. Natürlich geht es oft ums Budget, gerade wie wir noch in kleineren Clubs waren, ja, Klein- und Mittelclubs, sage ich jetzt mal. Ja. Meine Perspektive drauf war immer, wenn man da rein investiert, dann kriegt man auch was zurück davon. Aber es ist auch eine Frage von dem, was man will. Also man kann natürlich auch einfach Popmusik spielen, dann ist der Sound nicht mehr so wichtig und dafür der Baumsatz vielleicht sogar effektiv besser. Und da rennt man so als Rave-Veranstalterin oft irgendwie dagegen an.
Du hast da auch mal selbst beschrieben, dass Clubs selten Aufbauarbeit zulasten. Jetzt haben wir uns ja im Vorfeld auch ausgemacht, ich werde über das Flex jetzt nicht wieder irgendwie böse sein, aber das Flex tut sich da ja besonders hervor oder hat sich jetzt besonders hervorgehoben, dass man sich nicht lange, dass man keine lange Aufbauarbeit zulassen konnte und dann war man schon wieder weg. Gab es da so einen harten Moment, wo du dachtest, das war's jetzt oder hat das von Anfang an funktioniert?
Also eigentlich waren wir immer der Größe der Clubs irgendwie angemessen und daher waren wir da jetzt nicht so ständig bedroht, irgendwo rauszufliegen. Ja? Also fürs Badeschiff hatten wir genügend Leute sozusagen, für die Kamera hatten wir genügend Leute. Und
ja, doch alle deutlich kleiner, nicht?
Genau, ja. Und erst wie wir dann größer waren, sind wir dann auch in die größeren Venues gegangen. Ja? Aber grundsätzlich ist das natürlich was, ja, wo das ist eh, wie du gesagt hast, das habe ich schon mal festgehalten, ja, Aufbauarbeit dauert ein bisschen und da muss man halt einfach auch wirklich ein bisschen aussitzen, ja.
Was macht jetzt das Flex für dich akustisch, kulturell, logistisch für Drum & Bass so passend? Ich meine, wenn man die Entwicklung anschaut, man muss ja auch fairerweise sagen, die Drum & Bass Partys haben sich ja dort immer noch ganz gut gehalten und halten sich immer noch ganz gut, im Gegensatz zu vielleicht anderen Sachen. Ja, sag du mal.
Also auf der einen Seite genau das, was ich gerade gesagt habe, ja, das Flex hat zu jedem Zeitpunkt in Technik, in Light-Settings, also aus Veranstalter-Sicht spielt mir das Ding einfach alle Stücke. Ja. Das Setting ist ein Rave-Setting. Ja. Das war eigentlich auch immer so und hat sich da auch immer weiterentwickelt. Deswegen, ich sehe fürs Switch wirklich keinen besseren Platz in Wien, also matter of fact.
Ja. Muss man jetzt auch natürlich dazu sagen, es gibt ja auch nicht mehr so viele Clubs wie damals.
Ja. Ja,
ich meine,
ja,
die Kamera hat ein relativ stark limitiertes Soundsystem. Einige Sachen gibt es gar nicht mehr, wie das Badeschiff so wirklich.
Ja, oft sind gar nicht die Soundsysteme das Problem, sondern dann irgendwie Häuser, die in der Gegend liegen und was auch immer. Aber um da noch kurz in der Gegend der Clubs liegen. Ja. Ja. Wie nervig eigentlich. Ja. Ja. Nein, aber um da noch mal kurz, und wie gesagt, diese erste Party, wo ich Jungle kennengelernt habe, das war halt das Flex. Das heißt, für mich persönlich ist das natürlich, dass ich da heute noch reingehen darf, sozusagen immer noch nach so vielen Jahren doch. Ja. Das ist schon echt auch jedes Mal so ein bisschen special und it makes full sense to me. Ja.
Gibt es auch etwas, was es für dich schwer macht? Ich meine, Donaukanal, wir wissen, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Schuld von Flex selber, aber da gibt es ja auch immer wieder nicht die besten News. Das hat sich in den letzten Monaten wieder ein bisschen beruhigt. Ist Publikum, Altersdynamik, Tourpolitik manchmal auch schwer für dich oder bist du da, ist dein Publikum dir immer treu?
Das wage ich fast zu behaupten, ein bisschen, ja. Wir sind ja auch so ein bisschen Special Interest mit Switch, ja. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich war ja in genügend Clubs, also dass ich wissen kann, Clubs haben es schwer, ja. Also oft vom Setting her. Was es aktuell vielleicht schwer macht, aber das ist sehr allgemein, ja, ist das, ist eine gewisse Größe, ja, und eine Fortgehkultur, die sich leicht nach unten entwickelt hat. Ja.
Ist das auch beim Drum & Bass zu bemerken?
Das ist überall zu bemerken. Also wurscht, mit wem ich mich austausche auch. Okay. Ja, das natürlich. Ja.
Gibt es eigentlich dann so, du hast ja schon ein paar Nächte anklingen lassen, die eine 1995, gibt es so die drei Nächte in Wien, die du in ein imaginäres Best-of-Kapitel backen würdest?
Nein, es gibt zwei Nächte. Die eine habe ich jetzt eben, also in, chronologisch quasi die erste Nacht war so mein erstes Rave in der Arena. Ich weiß leider nicht mehr genau, was es war, aber das wurscht kennt heute wahrscheinlich keiner mehr. Ja. Da bin ich das erste Mal mit einer Freundin auf einen Rave gegangen. Da war, glaube ich, der Nachtbus ist noch nicht ganz bis zur Arena gefahren. Von Nacht-U-Bahn weit und breit nichts in Sicht. Ja, genau. Also da hast du einfach gewusst, du gehst da um 22 Uhr rein und du gehst da erst um 6 wieder raus. Und das war a first for me. Und dann bin ich da rein und das war so anders als alles, was ich mir erwartet hätte, je gesehen habe. Ja. Und es war so, das war der Moment, wo für mich ganz klar war, wow, ein Rave, ja, das ist ein Eintauchen in eine Welt für eine Nacht und das ist irgendwie geil. Ja. So, und dann waren wir aber bei dem Problem, dass ich bei der Musik nie wirklich angekommen bin. Und deswegen ist eben diese zweite bedeutsame Nacht quasi dann das, weiß nicht was, das erste Weekend, ich weiß es nicht mehr, 12 Stunden, 12 DJs vom Space Sand, wo ich dann eben auch, also wie der Name sagt, 12 Stunden, ich glaube, ich habe durchgehalten, 22 bis 10 Uhr war es. Nur da konnte ich erstmalig tanzen dazu. Das habe ich vorher nie, da war ich immer mit den Leuten unterwegs und es war cool und es war lustig, aber da ist was gebrochen, also umgekehrt quasi.
Gab es für dich dann auch irgendwann einmal einen Punkt, an dem du gemerkt hast, Switch ist nicht mehr nur das Hobby, sondern ein echtes Projekt für dich? Ich nehme mal an, du machst ja das hauptberuflich alles, was du machst.
Ja, genau. Ja. Also ich meine, auf der einen Seite war der Punkt schon recht früh, wenn du bemerkst, dass das, was du tust, auch wenn gerade nur 80 Leute irgendwie da waren, schon auf den ersten Partys quasi, wenn du Feedback bekommst von den Leuten, ja, wie geil es war und bitte mach's weiter und Dings, ja, dann merkst du schon, okay, das, was du tust, betrifft nicht nur dich selbst. Und genau das, was du gerade gesagt hast, irgendwann war ich dann tatsächlich hauptberuflich damit. Wobei man dazu sagen muss, das war nicht nur der Switch, das war auch das Vienna Tanup. Also ich hatte ja noch mein Dancehall-Event auch in der Kamera und teilweise auch im Flex. Also das war gleichzeitig. Jetzt, wir sind wieder beim Thema von vorher, ob das auch im Drum and Bass spürbar ist. Ja, weil ganz hauptberuflich geht es sich nicht mehr aus.
Geht sich nicht mehr aus. Ja, genau. So wie bei vielen anderen auch. Ja. Obwohl ja Drum and Bass, aber das haben wir ja auch in anderen Podcasts schon besprochen, in Österreich immer noch eine viel größere Rolle spielt als vielleicht in anderen Ländern.
Ich glaube, Drum and Bass hat hierzulande Glück tatsächlich noch mit diesem Club-Problem gerade, ja.
Genau. Und du hast ja auch große Sonderformate gemacht bzw. mitgemacht. Da warst du das erste Mal hier mit dem lieben Pauli bei Festivals. Mhm. Du hast auch da das Booking gemacht für Side-Stages. Was ist eigentlich bei Groß-Events anders als bei einer Clubnacht?
Das Adrenalin. Es ist ein bisschen mehr. Es ist all das nicht. Also die Clubnächte irgendwann, man kann es. Es ist jedes Mal aufregend, es hört nicht auf. Aber man kann es. Man weiß, was kommt. Ja. Und bei sowas ist es natürlich, das Team ist größer. Es arbeiten mehr Leute mit. Und das ist auch geil, weil meistens wirklich ziemlich professionelle Leute mit dran arbeiten. Also es ist irgendwie geil, dann in solchen Teams zu arbeiten und zu wirken. Und dann, wenn das dann so dasteht und du stehst auf dem Event und das rennt oder mit den üblichen Stolpersteinchen, ja, aber im Endeffekt von draußen ist quasi nichts mitzubekommen und es ist irgendwie geil, ja, dann ist es halt nochmal geiler, weil einfach nochmal mehr Arbeit drin steckt, ja. Und also es ist halt special.
Es gab ja in Österreich auch das berühmte Urban Art Forums, da warst du ja sicher auch dabei in Wiesn. Mhm. Es gab große Festivals, wo das auch dann versucht wurde. Mittlerweile gibt es keines mehr. Was ist eigentlich so das größte Drum and Bass Festival hier in der Gegend, sage ich mal, in Europa?
Das Let It Roll.
In
Tschechien.
Ah genau, Let It Roll. Da haben wir, glaube ich, auch das letzte Mal drüber gesprochen. Und das läuft immer noch gut. Warum glaubst du, dass das in Österreich da nicht funktioniert? Der Chris Lakatosch wollte ja auch ein eigenes Drum and Bass Festival machen in Wiesn. Man ist leider auch sanft entschlafen.
Naja, das Let It Roll hat ein bisschen preisliche Vorteile. Tschechien, Getränke, solche Sachen. Ja. Liegt vielleicht sogar noch ein Tick zentraler.
Als Wiesn?
Ja, also so europäisch, im europäisch betrachtet. Ja. Und darüber hinaus, es gibt ja jetzt wieder das Outback Festival, auch in Wiesn. Und das wächst von Jahr zu Jahr.
Und da bist du auch dabei?
Ja,
ja.
Ja, schon. War ich
zumindest
schon dabei.
Wenn nicht du dann dabei ist, denn ich glaube, die alten Haudegen, die damals im Flex begonnen haben, die haben sich ja mittlerweile alle langsam aber sicher zurückgezogen, oder?
Ja, es
Gerd und Dreifleif und so weiter.
Ja, genau. Ja.
Jetzt reden wir so ein bisschen über Kollaborationen, Szenepolitik. Gerade eben läuft ja eine ziemliche Diskussion über Egos in der Hardtechno-Szene, du hast das sicher mitbekommen, Übergriffe, Leaks, die da Star-DJs nach der Reihe putzen lässt. Du sprichst ja auch offen darüber, wie sehr Egos und Drive eine Szene formen. Was ist eigentlich daran in der Drum-and-Bass-Bubble produktiv und was zerstörerisch?
Also kurz vorweg, ich habe tatsächlich gar nichts mitbekommen.
Wirklich?
Und ja, ich habe es geschafft, in meiner Bubble
keine
zu bleiben.
Keine Schlomo-Diskussion mitbekommen?
Oh Gott, nein.
Okay, na dann lassen wir das. Das ist ja auch nicht unser Kernthema heute. Ja. Aber gibt es in der Drum and Bass-Szene auch so Leute, die eher negative Energie reinbringen als positive? Ich meine, die Bubble ist ja kleiner, muss man das fairerweise dazu sagen.
Ach so, ich hab das mit den Egos jetzt eigentlich fast ein bisschen positiv verstanden.
Kannst du auch so werden.
Deswegen, also ich kenne jetzt den Kontext nicht, ja, das mal vorweggenommen, aus dem du quasi kommst, ja. Ja, ich meine, natürlich gibt's Egos. Weißt du, was ich immer sage? Irgendwie so, wenn du das Bedürfnis hast, dich auf die Bühne vor hunderte Leute zu stellen und deine Musik dort zu spielen und nicht nur im Wohnzimmer, dann hast irgendwo ein Ego-Problem. Ja, Punkt. Ja. Also nanonanet gibt's Egos. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass in der Szene oft die größten Egos, sicher nicht die sympathischsten Menschen manchmal sind, aber eine Szene oft am weitesten pushen, nämlich die größten Events machen, viel rein investieren und solche Sachen. Also es ist nicht immer nur schlecht. Es ist, wie gesagt, oft nicht sympathisch oder so, ja, und ja, sicher nicht alles toll daran, aber so im großen Ganzen.
Man hat ja auch immer wieder gesagt, bei Drum and Bass Party sei es auch noch ein bisschen leichter, große Events zu machen, mehr Leute einzuladen, weil die Acts günstiger sind als im Techno, also, wo man ja gleich einmal 10, 20, 30.000 hinblättern muss. Ja. Ist das immer noch so? Ich habe irgendwann auch mal durchsickern gehört, dass da das auch sich langsam nach oben geschraubt hat.
Naja, ich habe das Gefühl, die Drum and Bass Artists schauen in den Techno rüber und hätten gerne die gleichen Gagen.
Ist es so?
Ja, ich meine, sie kommen natürlich nicht ganz dort. Wobei, also ganz oben glaube ich schon, ja.
Oder was heißt, wer ist eigentlich ganz oben so? Für dich. Sag's für dich.
Für mich persönlich gibt es ganz oben nichts. Ja. Ja, da müsste ich jetzt diese üblichen Namen dreschen, sorry. Subfocus. Carmine Crooked natürlich. Ja. Also Jason Status, ja, in diese. Ja, das meine ich mit den ganz großen, genau, ja. Aber es ist schon noch günstiger im Drum and Bass als im Techno, doch.
Wobei mir aufgefallen ist, weil ich gerade sagen wollte, man kann auch günstigere Preise verlangen, stimmt aber nicht, weil manchmal sind die Drum and Bass Partys sogar teurer als die Techno Partys. Zumindest habe ich das in der Forelle mal gesehen, dass da teilweise oft 25, 30 verlangt wird. Mhm. Die Leute zahlen es aber, wenn der richtige DJ kommt. Das ist eigentlich mit DJ Marky, der war ja immer so ein Hero von mir.
Den gibt's, den kannst du nach wie vor. Ich glaube, der kommt sogar relativ regular nach Wien.
Ja, der kommt regular nach Wien und isst gern Schnitzel. Und ich habe auch immer ihn betreuen dürfen. Der war auch immer so ein Hero und ich glaube, bei dem habe ich das mal erlebt, dass da die Leute dann Schlange gestanden sind, das ist einige Jahre her und da doch schon auch sehr viel bezahlt haben. Was immer da heißt, die Eintrittspreise sind so hoch und da wollte ich sagen, im Drum & Bass sind sie immer ein bisschen niedriger gewesen. Ist es noch so?
Naja, ich meine, wir haben jetzt ein Problem, ne? Also wir haben das Problem, dass die Artists teurer und die Leute ein bisschen weniger werden, also so ganz allgemein betrachtet, ja, also...
An irgendwelchen Schrauben muss man drehen.
Ja.
Wo hast du eigentlich am meisten selbst dazu gelernt im Laufe dieser vielen Jahre jetzt, knapp 20, seit du selbst aktiv Partys machst? War das Booking, war das Crowdpsychologie, Soundentwicklung, Finanzen?
Also natürlich in all diesen Dingen sehr viel. Aber ganz pauschal und drüberliegend sage ich immer das, was mir irgendwie weder meine Eltern noch die Schule noch sonst irgendwer beibringen konnte, Disziplin, so skurril das ist. Weil du musst auflegen gehen und es ist jetzt relativ wurscht, ob dir gerade schlecht ist, ob du gerade weinen möchtest oder was auch immer, du wirst da jetzt hingehen. Es ist auch nicht so, dass du Krankenversicherung hast und einen Ausfall kriegst. Ja? Und bei eigenen Veranstaltungen natürlich umso mehr. Ja? Also es ist egal, wie deine Woche gelaufen ist, es ist egal, wie dein Tag gelaufen ist, ja? Da kümmerst du dich jetzt darum, ja, und das schiebst irgendwie zur Seite. Und das hat mich persönlich ist lustig, weil das eine Szene ist, wo alle unterstellen irgendwie, dass sie disziplinlos ist und gerade da habe ich es gelernt.
Ich glaube, ich kenne dich auch als relativ disziplinierte Veranstalterin. Jetzt die Frage natürlich, wenn man selbst veranstaltet, manche haben dann ja wieder der Rawful irgendwann einmal aufgehört, selbst auf den Partys zu spielen. Spielst du auf deinen Partys auch immer selbst? Oder?
Ja.
Okay, also das ist auch Teil des Konzepts.
Naja, es ist Teil meines Konzepts. Ich habe Bock drauf.
Teil also deines Konzepts, das
es
funktioniert.
Es ist kein Muss, ja, aber.
Ja. Genau. Du warst ja auch dadurch wahrscheinlich Teil einer ZDF-Doku über das Wiener Nachtleben, auch schon ein bisschen her. Aber was hat dich eigentlich daran überrascht, wie Mainstream-Medien Clubkultur erzählen? Hättest du es gleich erzählt?
Naja, ich habe es ja erzählt. Also, ne, überrascht hat mich nichts. Ja. Also ich bin medial schon oft komisch geschnitten worden. Das heißt, davor hatte ich sozusagen eh die größte Sorge. Ja. Und wenn man sich da etwaige ATV-Formate anschaut oder sonstiges, dann hat man vor sowas eh immer Angst eigentlich.
Raven im Gemeindebau.
Ja, also da hätte ich wahrscheinlich eh nicht zugesagt. Das war dann doch eher, dass es der ZDF war, wo ich ein bisschen Vertrauen gewonnen habe. Es war auch ein mega Orges-Team. Das war so top. Ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Mega professionell.
Hat es dir was gebracht, glaubst du?
Naja, gebracht. Ich habe letztens Grüße aus Argentinien von jemandem bekommen. Das Ding gibt scheinbar auf Spanisch. Ja. Also es ist irgendwie schon cool. Ja.
Ich habe mit Untertitel nehme ich an, oder? Oder wirst du?
Nein, ich habe das Spanisch gehört. Ich kann es mir zwar nicht, ich weiß nicht, wie es geht, aber irgendwie wurde mir das so erklärt. Keine Ahnung. Ja. Also was ich halt, es ist halt schwierig, ja, weil wir haben, weiß ich nicht, alles zusammen 16 Stunden Drehzeit, ich habe 1,5 Stunden gelabert, ja, und dann wird das halt auf 5 Minuten und das müssen die halt runterbrechen, ja. Also da gab es tatsächlich von mir bei allem, oh schade, ja, auch viel Verständnis, dass du es irgendwie sinngemäß runterbrechen musst. Ja.
Also, wir schauen, dass wir nicht so viel wegschneiden, 45 Minuten kriegen wir hin. Du bist ja auch selbst natürlich Produzentin, veröffentlichst Tracks, ich habe es ja richtig gesagt.
Ja?
Du veröffentlichst Tracks.
Kannst du es gerne nochmal sagen. Ja.
Was ist eigentlich dein Soundkern und was ist so dein Experimentierfeld?
Also gerade ist es ja ein bisschen ruhiger geworden in meinem Output, aber das gibt sich hoffentlich bald wieder, dazu kommen wir noch.
Da kommen wir noch.
Das ist interessant, weil ich habe mir selber keine Vorgabe so, aber ich merke dann immer wieder, was mein Sound ist, merke ich dann an den Leuten, die Tracks spielen, weil ich so circa weiß, was deren Sound ist. Also wo es quasi hineinpasst. Ja. Und lustigerweise passt das dann immer ganz gut. Also es passt auch immer gut in meine Sets eigentlich. Beschreiben, mein Gott, ich mag Sound beschreiben nicht. Ich habe mir sagen lassen, man hört, dass ich eine lange Geschichte im Drum & Bass habe. Also es hat scheinbar irgendwie ältere Elemente drinnen, ja. Aber es funktioniert offenbar auch auf heutigen Dance-Floors.
Wie groß ist dein Katalog? Ist das schon dreistellig?
Nein, um Gottes Willen. Ich habe ja erst seit Corona wirklich Zeit dafür gehabt.
Ah, wirklich? Okay. Naja, manche haben ja Ghost-Produzenten.
Achso, ja, nein.
So was haben wir nicht. Eigenes Label, hast du ein eigenes Label?
Naja, ja, es gibt Switch Recordings, das gibt es, das ist aktuell, da kann man auch, wir hatten viele Releases, aber ich muss einräumen, es liegt ein bisschen brach, ich glaube der letzte war 2024.
So lange ist es noch nicht, ja.
Nein, genau. Ja.
Was ist eigentlich zurzeit das heißeste Label im Drum & Bass? Aus deiner Sicht wiederum, aus der subjektiven Sicht?
Also da gibt es was sehr Interessantes. Labels sind nicht mehr ganz so relevant. Tatsächlich wollen viele Artists auch nicht mehr mit Labels angekündigt werden. Das heißt, was früher, da war so dein Label, für das bist du gestanden, das war dein Camp.
In Klammer, ja. Was soll man in Klammer schreiben? Genau,
ja. Und oft ist halt, also was heißt oft, ja, ich mache es gar nicht mehr, ja, weil ich irgendwie so oft zurückgekriegt habe, bitte das alles wegnehmen. Der Artist ist die Brand.
Okay. Ja, und jetzt kommen wir zu einem zweiten Kernthema. Du ja. hast ja einen großen Lebensabschnitt vor, der sozusagen auch mit einem Umzug zusammenhängt.
Ja.
Und ja, das ist jetzt nicht irgendwie Portugal oder Griechenland oder Spanien, sondern das ist der Senegal.
Ja.
Jetzt, cool. Warum jetzt? Es hat ja auch was mit deinem Privatleben zu tun. Das überlasse ich dir jetzt natürlich, das zu erzählen.
Warum und warum jetzt sind zwei verschiedene Fragen. Nein, sie gehören as a matter of fact zusammen. Es sind, also auf der einen Seite gibt es natürlich eine familiäre Verbindung. Mein Mann ist aus Gambia und dem Senegal. Und ich hatte den Senegal irgendwie schon immer lieber. Es ist irgendwie natürlich halt größer, cooler irgendwie. Ja. Habe aber immer ein sprachliches Problem gehabt, das ich aber vor 3-4 Jahren angegangen bin und jetzt gelöst, weil ich spreche kein Französisch.
Da habe ich auch eine Frage irgendwo ganz hinten.
Ja, ja.
Welche Sprache spricht man jetzt dort, wo du hingehst? Wolof.
Ja, Wolof.
Wolof. Und das kannst du?
Ja, das habe ich mir angeeignet. Ja.
Wahnsinn. Also das ist auch so eine eigene Sprache mit Grammatik.
Ja.
Auf Duolingo gibt es nicht, weiß ich.
Nein, leider. Das hätte mir geholfen. Es war sehr mühselig, das zu lernen. Also ich habe meinen Mann sehr gequält damit. Und dann halt einfach Serien schauen und alles. Also eigenständig. Es gibt keine, schon gar nicht nach Deutsch. Es gibt viel Wolof-Französisch, aber das hilft mir nichts. Ich spreche kein Französisch. Also jetzt langsam lerne ich natürlich auch Französisch.
Es ist verwandt mit Französisch?
Nein, überhaupt nicht.
Also es ist eine,
aber es ist Französisch ist die Amtssprache.
Ja, genau. So, Französisch ist die Amtssprache.
Es gibt viele Sprachen dort.
Wie in fast allen afrikanischen Ländern, ganz viele Sprachen. Aha. In Südafrika wissen wir ja, gibt es auch hunderte. War das jetzt eine lange, leise Entscheidung oder gab es einen konkreten Auslöser, der den Stein ins Rollen gebracht hat? Wie nennt man das jetzt überhaupt? Umzug?
Nein, ich werde einfach für wahrscheinlich ein Jahr den Gutteil meiner Zeit dort verbringen. Ich werde immer wieder auch hier sein, aber möchte dort, es gibt Familienbande, es gibt ganz konkret eigentlich, das möchte ich schon auch noch sagen, das ist wirklich so der Anlass. Es gibt zwei Kinder, denen ich auch familiär sehr nahe stehe und eins davon hat einfach auch keine eigenen Eltern, ja, und ich habe keine Kinder und das war irgendwie so der Anlass, dass ich gesagt habe, ich widme mich mal solchen Dingen im Leben. Und jetzt so ein bisschen irgendwie zu dem, warum jetzt, das ist auch schon so ein bisschen angeschnitten mit dieser Club-Kulturkrise, sage ich mal, oder Club-Krise. Es ist, man verpasst gerade nicht so viel.
Ja.
Also es ist ein guter Zeitpunkt, einfach auch mal was anderes irgendwie sich anzuschauen und in was anderes einzutauchen und da mal auch so familiäre Connections zu intensivieren. Ja.
Habt ihr das als Paar entschieden? Du hast mir im Vorfeld gesagt, dein Mann bleibt da.
Ja.
Also du gehst allein hin.
Ja.
Also, wohin geht das überhaupt? Also im Senegal meine ich jetzt.
Im Senegal, es ist im Landesinneren, also das heißt Sokon, ist ein, ich weiß nicht, was ein kleines Dorf ist. Wird neu für mich, ich bin wirklich ein Stadtkind, ja. Also auch das alleine wird eine Veränderung. Ja, das war sehr schnell irgendwie gemeinsam entschieden, weil es irgendwie cool ist. Ich bin bei seiner Mama und bei der ganzen Familie.
Und er kommt ab und an nach.
Natürlich, sowieso. Und ich ja auch hierher. Also.
Wie lange fliegt man da so hin? Braucht man schon einen Tag wahrscheinlich, bis man da...
Naja, alles zusammen. Ja, es ist nicht so schlimm eigentlich. Ja, du fliegst über Brüssel, also die 1,5 Stunden nach Brüssel und dann sind es nur 5,5 Stunden. Aber halt natürlich alles zusammen. Bist du von hier am Flughafen, bist du von dort und so weiter. Ja,
das heißt, Papierkram, Wohnung, Transport, Gesundheit, Versicherungen, Technik, alles eigentlich nicht so schlimm, weil du ja dort jetzt nicht... Du nimmst nicht deinen ganzen Hausrat mit.
Wir haben dort schon viel Hausrat. Ja. Also wir haben dort tatsächlich so ein eigenes Stockwerk und das haben wir uns schon eingerichtet. Ja. Natürlich nehme ich noch einiges mit auch. Ja. Also es ist schon ein bisschen Vorbereitung auch. Aber ja, die ist so kombiniert mit Vorfreude, ja, dass es mich gar nicht stört.
Ist es bürokratisch zäh? Ich habe ja mal gelesen, glaube im Standard, dass eine Reisejournalistin in Nigeria, die hat gesagt, das war unglaublich, wie viel sie da gebraucht hat, um da überhaupt reinzukommen. Oder geht das dort leichter im Senegal?
Völlig, also gar keine
Touristenwissen.
Issues. Ja.
Okay.
Ja.
Und du, das heißt, du nimmst jetzt natürlich auch ein bisschen was mit, Studio-Gear, aber mehr oder weniger bleibt der Rest hier.
Ja, genau so ist es, ja.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, weil mich sowas immer sehr interessiert, bin ja interessiert an Kulturen, wie ist das Leben und die Musikszene so im Senegal? Du warst ja wahrscheinlich schon dort,
ja,
einige Male,
ja.
No, sonst würde das jetzt nicht hingehen. Gab es da einen ersten Aha-Moment vor Ort oder einen echten Aha-Moment, wo du gesagt hast, wow, das gefällt mir, das würdest du in Wien nie erleben? Wahrscheinlich viele.
Ja, genau. Also gerade was die Musikszene angeht, muss ich sagen, ich war jetzt noch nicht so viel fort und unterwegs dort. Ja, doch das ein oder andere Mal. Ja. Was aber, also gerade aus der Musikszene, echt überraschend für mich war, was man gar nicht mitkriegt, außerhalb logischerweise wie auch, ja, ist, dass es eine unglaublich große, total autarke Musikszene dort gibt, die ganz viele Genres auch abdeckt, ja, also auch abseits dieser klassischen, unter Anführungszeichen, aber in Wahrheit Volksmusik sozusagen, ja. Also von Hip-Hop über, also Drill, das beeindruckt mich gerade total mit unglaublich starken Rappern, ja, und Beats, ja. Das ist halt alles auf Wolof, deswegen ist es halt international nicht transportiert quasi, außer wahrscheinlich nach Frankreich, wo es auch viele Senegalesen gibt. Aber also das hat mich irgendwie wirklich beeindruckt, was man alles nicht weiß oder nicht mitkriegt irgendwie auf der Welt, ja. Das war schon so ein...
Das heißt, du würdest die Musiklandschaft im Senegal sehr divers beschreiben. Gibt es da irgendwas, was sozusagen außerhalb in Europa sozusagen das Heritage vom Senegal ist? Du hast gesagt, ein paar Rapper natürlich in Frankreich, die glaube ich auch ich kenne, wenn ich mich nicht täusche, ist MC Solar, ist nicht der Senegalese. Abstammung.
Weiß ich nicht, ja.
Aber und der Rest ist Nische oder sehe ich das falsch?
Also im Senegal ist es nicht Nische, nein.
Nein. Also die Leute dort tanzen gern
ja,
aus, genießen die Musik und...
Es ist ja auch, also abseits jetzt von den üblichen Künstlern sozusagen die und Künstlerinnen, also aus der Artists einfach, ja, wird ja bei jedem Geburtstag, Namenstag, was auch immer, getrommelt und getanzt. Ja. Also es hat ja ganz anderer Zugang auch zur Musik.
Wo findet dann so elektronische Musik statt im Senegal? Wahrscheinlich eher in der Hauptstadt Dakar?
Ja, darauf bin ich gespannt, weil das ist sowas, was ich im Senegal, ich weiß gar nicht, ob es elektronische Musik gibt. Also alles, was ich kenne, also ja, aber so textlose elektronische Musik wäre mir dort noch nicht untergekommen. Ja.
Wie ist eigentlich so die Sicherheitslage allgemein? Wie würdest du das einschätzen? Als Europäerin nach Afrika zu ziehen, ja, ist sicherlich auch mutig. Ist das, hast du da Bedenken? Gibt es Kulturschocks?
Kulturschocks, ja, noch und nöcher, aber dadurch, dass ich ja doch schon seit 20 Jahren immer wieder dort bin, habe ich einige davon überwunden. Sicherheitslage ist, nein, der Senegal ist sicher. Ja. Also ich meine, es gibt wie überall, also man geht nicht überall allein in der Nacht auf die Straße. Ja.
Aber man kann prinzipiell allein in der Nacht auf die Straße gehen.
Ja.
Und man kann auch Auto fahren dort, also die Infrastruktur, wie ist die so?
Ich bin Auto gefahren, in Gambia zwar, aber ja. Mega, also Senegal arbeitet wirklich echt mega, Autobahnen, ja, Züge, alles da. Also natürlich wieder nicht überall. Ja. In den ländlicheren Gebieten wird es weniger. Ja. Aber so die großen Städte sind echt gut verbunden.
Das heißt, und ich habe mir ein bisschen recherchiert, es ist ja eines der Länder, das boomt gerade in Afrika. Das als Schwellen, den Sprung zum Schwellenlandschaft, auch ein blödes Wort. Aber ja, da kann man, glaube ich, und es hat auch wunderschöne Landschaften und ein gutes Fußballteam.
Ja, stimmt, genau. Ja. Ja.
Gibt es dann so lokale Genres oder Rhythmen, die dich bisher am meisten angefixt haben? So Namen, die wahrscheinlich noch keiner kennt?
Ich wollte es gerade sagen, also so ganz allgemein ist es so der Ballach, das Große dort. Aber ich meine, ich muss sagen, ich bin hier schon oft mit elektronischen Subgenres irgendwie kannst mich jagen, weil sich's auch ständig ändert und frage mich nicht nach dem, wie sie dort heißen. Es ist halt alles irgendwie geil, einfach mit wirklich alles, also Trommeln ziehen sich durch, egal was es dann ist. Ja, das hast du immer irgendwie mit dabei.
Ja, sieht man auch in den Stadien, wenn die spielen.
Ja, genau.
Und da sind immer ganze Kombos da drinnen und die spielen ja wunderschöne Musik, da möchte man gleich am liebsten mittanzen. Okay. Jetzt würde mich interessieren, wo findet denn dort Musik statt? Gibt es da sowas überhaupt wie Clubs? Gibt es viele Outdoor-Formate, nehme ich an? Es ist warm, es ist tropisch. Ja. Private Events, Kulturzentren, weißt du das in etwa?
Naja, alles davon. Ja, ich meine, wie gesagt, also es fängt ja im Privaten an, ja. Bei jeder Geburtstagsfeier, was auch immer, ja, werden auch extra Trommler quasi eingeladen und so weiter, ja. Und es gibt sowohl Indoor, ich war tatsächlich auch Indoor, aber natürlich passiert auch viel Outdoor, weil warum auch nicht eigentlich? Und drin ist jetzt heiß und draußen ist endlich angenehm in der Nacht.
Aber es ist ein tropisches Land mit, an das muss man sich wahrscheinlich auch gewöhnen. Wie gehst du mit der Hitze um?
Klimaanlage.
Schnell, einfache Antwort.
Wobei, so einfach ist sie nicht, weil diese Klimawechsel dann in Wahrheit, also ich bin offen für Tipps, weil das ist auch Körper. Du gehst aus dem Zimmer raus
und das
gehst
ist heiß.
In die Sauna.
Ja, gehst in die Sauna. Also, ja. Habe ich einige Male erlebt im Amazonasgebiet und da habe ich mir gedacht, boah. Und dann ist man ja auch so richtig, die erste Zeit so richtig Matsch und muss man ja irgendwie schauen, dass man damit mit umgehen kann, wenn man dort leben will natürlich. Ne?
Genau, also ich bin auch neugierig, ob sich mein Körper dann eben akklimatisiert. Ich weiß da nicht, ob die Klimaanlage hilft oder nicht, aber ohne ist halt...
Ohne wird es da nicht gehen.
Ist kein Thema, ja.
Jetzt kommen wir zu deiner Musik, Drum and Bass. Spielt die da eine Rolle? Gibt es da sowas wie kollektive Cruise Bookers, die man kennen muss, die du kennst?
Gar nicht. Also vielleicht gibt es was ich noch nicht weiß. Ja? Also ich war ja immer, ich war oft dort, aber noch nicht lang genug, um so richtig einzutauchen. Deswegen ist das ja jetzt auch so spannend. Aber Drum and Bass im Senegal, ich glaube in Kenia war letztens ein Drum and Bass Festival sogar oder so. Aber im Senegal habe ich noch gar nichts gehört. Ich glaube aber, es könnte Potenzial haben.
Das heißt, du hast jetzt nicht unbedingt vor, dort vielleicht oder doch sowas wie auch versuchen aufzulegen oder eine Senegal Edition von Switch zu machen, vielleicht?
Also nein, das nicht. Aber natürlich interessiert mich grundsätzlich die Musikszene und möglicherweise habe ich ja Talente, die dann dort irgendwie auch förderlich sind. Ja. Aber also ich glaube, das Switch jetzt per se als Brand, ja, ist eine sehr Wiener Geschichte, ja.
Was ist eigentlich dort günstiger als Wien? Was ist überraschend teuer oder ist alles günstiger als Wien?
Also was mich wirklich überrascht hat, war, dass elektronische Geräte einfach beinhart gleich teuer sind wie hier. Bei natürlich ganz anderem Einkommen. Ja. Ja. Das ist echt, also du wirst eine Waschmaschine kaufen und rechnest damit, dass das jetzt irgendwie günstiger ist. Und ja, nein. Ja, also...
Essen wird wahrscheinlich günstiger sein.
Ja. Ich wollte nicht Essen sagen, ich wollte ein Packerl Zigaretten um 1,40 Euro ansprechen. Das finde ich auch gut, ja.
Das muss ich Gott sei Dank nicht mehr kaufen. Rauchen dort dann noch im Schnitt noch mehr Leute, weil es so billig ist?
Nein, umgekehrt, kaum jemand.
Ah, wirklich?
Ja. Es ist für uns billig.
Okay.
Für dort musst du mal Geld ausgeben für Zigaretten. Ne? Also. Und es ist einfach wirklich gesellschaftlich überhaupt kein Ding, rauchen.
Und du lebst jetzt dort tatsächlich am Land, eben nicht in der Stadt Dakar. Wie weit ist das weg von dort?
Naja, schon 3-4 Stunden Autofahrt, aber wir haben auch einen kleinen Spot in Dakar. Also es ist durchaus auch geplant, dass ich Holidays in der Stadt verbringe, wenn mir das Landleben zu landig wird.
Und du wirst die Sprache Wolof weiter brauchen, nehme ich an.
Ja, muss ich. Ich bin schon ganz gut. Was schwierig ist, sind Gruppengespräche, das ist so, ich glaube, das ist die Königsklasse in jeder Sprache, dass man wirklich 5-6 Leuten, die schnell und wirr durcheinander reden, echt noch folgen kann. Aber da möchte ich, also ich habe einen großen Ehrgeiz darin, ja.
Wie bei vielen. Ja, und jetzt wollte ich die Verbindungen jetzt, wie werden deine beruflichen Perspektiven ausschauen? Wie willst du das DJing und die Partyveranstaltung Switch hier in Wien weiterführen? Machst du dann ein Seasonal Touring?
Naja, also wie gesagt, also das Switch geht weiter. Ja. Das bleibt völlig unangerührt. Ich bin ja auch immer wieder da. Ja.
Hast du ein Team eigentlich beim Switch? Oder bist
ja, natürlich. Ja. Also das ist alles schon Teamwork und auch sehr eingespielt. Wir hängen ja schon ein paar Jährchen gemeinsam rum und denen habe ich das natürlich auch mit zu verdanken, dass das so weiterlaufen kann. Und wie gesagt, ich bin ja auch immer wieder da. Und wie gesagt, ich meine das mit dem Auflegen, ja, und weißt du, in den guten Zeiten, also in den guten Zeiten, das klingt jetzt alles so überdramatisch, aber wir haben ja festgehalten, die Clubszene hat ein Issue, ja. Und es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie jede Woche irgendwo auflegt oder jede Woche irgendwo ein Floor-Hosting. Weißt du, wir haben viele Floor-Hostings gemacht, wir haben viele Kooperationen mit Veranstaltungen gemacht und so weiter und so fort. Da gibt es halt jetzt einfach viel weniger, ja. Dadurch, ich werde zwar weniger da sein, wenn ich da bin, bin ich natürlich gerne zu allen Schandtaten bereit, aber wenn ich nicht da bin in Wahrheit, weil man, würde ich es nicht sagen, glaube ich, würden so viele nicht mitkriegen.
Ja, wenn, dann musst du wahrscheinlich auch für ein bisschen Zeit herkommen und nicht für ein paar Tage.
Das ist
ein bisschen
das ist ja auch so. Für ein paar Tage teilt sich die Reise nicht aus.
Ja. Könntest du dir eigentlich dann auch vorstellen, unten sowas wie, oder so eine Art DJ Education aufzubauen mit Basics, Producing, Event Know-how? Oder machst du das vielleicht schon hier?
Naja, den einen oder anderen Workshop hat man so über die Jahre natürlich gemacht. Ja. Ich werde immer wieder gefragt, wie es geht.
Ja, also das heißt, es ist nicht uninteressant. Möchtest du dann unten die Rhythmen, die lokalen Percussions, die du schon erwähnt hast, oder vielleicht afrikanischen Rap, Hip-Hop, Afroelektronik mit in deine Produktionen einbauen? Das ist ja, glaube ich, ein Fundus, der unerschöpflich sein könnte.
Das ist es, ja, und habe ich tatsächlich auch schon. Also in recent Dinge hat es natürlich auch influenced. Allerdings sehr minimal. Also du kannst jetzt nicht irgendwie Drum and Bass plötzlich mit Wallach-Drumming unterlegen. Ja. aber kleine Samples und auch Sounds, ja, also es sind ja zum Teil auch ganz eigen klingende Instrumente, ja, habe ich tatsächlich schon eingebaut, genau. Ja. Also das ist halt einfach so, das färbt halt ab, oder? Also Musik beeinflusst halt auch, Input beeinflusst Output.
Und wirst du viel digitale Sichtbarkeit aus dem Senegal zeigen? Ich meine, da gibt es ja sicher einiges. Für uns, ich meine, ich schaue sowas immer gerne. Ich schaue aber sowas lieber an als Videos aus dem Club.
I'll do my very best for you.
not only for me, hopefully. Wie hältst du dir dann dein Netzwerk in Wien warm, ohne permanent online zu sein? Oder ist das gar nicht so wichtig?
Naja, doch. Also permanent online sein halt einfach. Ja. Nein, aber was heißt permanent? Ich denke, ich war ja schon oft dort, auch während eine Party hier war von mir. Ja, also es ist ja nicht das erste Mal, dass ich eine verpasst dann. Und ich bin ja nie abgeschnitten. Also ich hänge ja dort genauso im Internet wie hier. Und das, also es ist ja,
und das ist natürlich das Schöne jetzt, ja, wenn man jetzt irgendwo hingeht in ein Land, das nicht, gerade vom Krieg bedroht wird, leider ja auch ein Thema, dann ist man ja, wenn man gutes Internet hat und ihr habt gutes Internet, eigentlich immer gleich erreichbar, wie wenn du im Nebenzimmer sitzt.
Das ist das. Ja. Eine Freundin von mir hat gesagt, ja, wird es dir nicht fehlen, deine Freundinnen zu sehen? Da habe ich gesagt, wieso, wie oft sehen wir uns leicht? Ich meine, das ist einfach, meistens ist alles, man schreibt, man telefoniert, das geht mit WhatsApp und Dings und was auch immer. Aber also ich glaube, wie gesagt, wenn ich es nicht sagen würde, würden die Leute vielleicht gar nicht mitkriegen, dass ich nicht da bin.
Jetzt, wie lange hast du das jetzt mal grundsätzlich vor? Gibt es einmal den Plan A? So lange bleibe ich immer sicher. Und dann vielleicht, da wollte ich dich eben auch fragen, was ist, wenn es nicht aufgeht? Finanziell, vielleicht gesundheitlich, was weiß ich?
Naja, das ist, grundsätzlich ist der Plan ein Jahr. Mhm. Warum ein Jahr? Also ein Zyklus, einfach mal alles dort durchzuerleben, wirklich alles mitgenommen.
Die eine Jahreszeit.
Sozusagen. Ja, entschuldige, es sind zwei. Nein, ja. Sind zwei Regenzeit und nicht Regenzeit. Ja. Da ist ein großer Unterschied dazwischen. Und das ist aber natürlich, ich meine, das habe ich selber zu mir gesagt, das heißt, ich schulde hier ja niemanden Rechenschaft. Wenn irgendwas nicht aufgeht, dann bin ich wieder da.
Ja. Dann bist du wieder da.
Das ist ja,
kann ja schnell gehen. Wie sieht denn eigentlich so ein normaler Tag dann bei dir dort aus, im Vergleich zu Wien jetzt? Ist es ein bisschen, weil alles, was man im Süden macht, auch als ich in Brasilien länger war, ist alles ein bisschen langsamer, chilliger. Ist das dort auch so? Oder bist du dort auch sehr diszipliniert? Zack, 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 um 6 Uhr auf, joggen.
Naja, also ich meine, also entschuldige bitte, auch wenn ich so diszipliniert wirke, das bin ich hier auch nicht. Natürlich ist dort alles langsamer und es ist halt auch, also gerade in der Regenzeit, es geht ja auch oft nicht anders. Was, ich meine, wir kennen das alle von hier. Mhm. Sobald wir eine Hitzewelle von 3 Wochen haben, ist halt alles langsamer. Ja? The brain doesn't do its job. Ja? Aber das ist ja auch, darin liegt ja auch eine Qualität. Vielleicht eine, die mir bisher im Leben noch relativ fremd ist und die für mich gerade auch deswegen so reizbar ist. Und zum anderen habe ich natürlich nichtsdestotrotz eine Klimaanlage und Job-to-dos. Und also ich, da muss ich eine Balance finden.
Genau, auch genau mit diesem mit dieser Hitze. Und natürlich, dass der Tag immer gleich lang ist, glaube ich, oder? Ist
das ja, so? Tatsächlich.
Ja, das heißt, die Leute können dich immer sehr gut erreichen auf den üblichen Kanälen. Und du wirst natürlich auch hier die Show weitermachen, habe ich gehört.
Ja, genau. Ja, das geht gut. Es gibt wöchentlich weiterhin Donnerstag, Mitternacht Drum and Bass.
Ja. Und ja, die, die es jetzt gehört haben, die werden wissen, du bist da dort.
Ja.
Du bringst, du schickst ein bisschen Wärme mit.
Ein paar Leuten sage ich
es. Was steht jetzt da so als nächstes bei dir an? Gibt es so spezielle Gigs, Releases, Specials, was du noch ankündigen willst? Gibt es was, was fix in der Pipeline ist?
Also was cool ist, ist, dass ich jetzt am Samstag noch in St. Pölten spiele und nächste Woche spiele ich noch in Krems und dann kommt noch ein Switch. Also ich darf mich noch austoben quasi, bevor ich mal losstarte. Das freut mich sehr. Ansonsten habe ich ein paar Tunes gemacht und Score auch recently. Und genau, und da schließt sich jetzt der Kreis zu, bei der Frage von vorhin, natürlich hoffe ich auch auf Studio Time im Senegal.
Mhm. Und vielleicht, wer weiß, startest du ja auch eine Serie dort. Da sagst du mal nicht grundsätzlich ja, aber auch nicht nein, oder?
Wenn so, es genau ist, so ist es. Es ist ja, weil ich bin so ein Mensch, ich plane nicht irgendwie so, das mache ich jetzt oder so. So ist der Switch auch nicht gekommen. Irgendjemand hat gesagt, hey, wir haben einen Termin frei, wollt's nicht. Ja? Und dann haben wir uns überlegt, was uns Spaß macht. Ja? Also es ist halt, wie sich die Dinge ergeben. Aber ich bin ja auch dort, damit sich Dinge ergeben können.
Genau. Und jetzt sind wir am Ende dieses langen Gesprächs. Ich luchse dir auch 2x2 Tickets für einen Switch ab, das Zuhörer
gerne
bekommen.
Ja.
Und sie müssen die Frage beantworten, über die wir jetzt lange geredet haben. Wohin zieht Pandora jetzt mal für zumindest geplanterweise ein Jahr?
Machbar.
Machbar. Ist machbar. Ja, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ich glaube, sehr spannend für die, die bisher zugehört haben. Danke auf jeden Fall euch. Ich wünsche dir natürlich jetzt alles Gute.
Danke.
Wann geht's denn überhaupt los?
Im April.
Im April.
Ja.
Also jetzt bald. Und ja. Der Podcast wird auf jeden Fall hier noch vorher erscheinen. Ich danke euch, ich danke dir. Ich wünsche wirklich viel Erfolg drüben, dass das dann gut funktioniert. Und wer weiß, vielleicht hört man ja irgendwann einmal von dir, dass du da drüben auch was aufziehst.
Ja, hoffentlich. Danke auch, dass ich mich hier so ausbreiten durfte inhaltlich.
Hat ja, Spaß ich habe mich sehr gefreut. Und ja, es bleibt mir noch die final last words. Danke fürs Zuhören. Ihr hört die Podcasts auch, die alten Ausgaben auf allen Plattformen nach. Ihr könnt natürlich auch Pandoras Show bei uns weiterhören. Wie heißt sie übrigens?
Ja, Pandoras Playground.
Pandoras Playground hier auf Radio Superfly. Das ist kein Podcast, aber läuft wöchentlich hier bei uns auf 98.3 Superfly. Ja, und in 2 Wochen hören wir uns wieder mit weiteren spannenden Gästen. Bis dahin, gehabt euch wohl.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.